Ja, guten Morgen auch von mir. Gemeinsam statt einsam. Gemeinsam statt einsam, das ist das Anliegen, das uns als Prediger-Treff, aber auch als Gemeindeleitung gerade umtreibt. Gemeinsam statt einsam und deswegen die Predigt-Themenreihe Gemeinsam statt einsam, Doppelpunkt, Miteinander, Punkt, Punkt, Punkt. Miteinander, Punkt, Punkt, Punkt. Heute Miteinander Liebe leben. Miteinander Liebe leben, gemeinsam statt einsam. Liebe ist ja so ein Begriff, der einem beim Lesen des Neuen Testaments ständig in die Augen springt, der einem immer wieder auffällt. Aber ganz auffällig dabei ist, dass neben dieser vielfältigen Botschaft von der bedingungslosen Liebe Gottes die Liebe auch immer wieder als Forderung in den Raum gestellt wird. Und dabei sind die biblischen Autoren alles andere als zimperlich. Ich habe heute mal, wir werfen es jetzt mal nicht an die Wand, ich habe mal einige Texte rausgesucht aus dem Werk vom Apostel Johannes, also aus dem Evangelium, aber auch aus dem Johannesbrief. Um euch jetzt nicht gleich mit Bibelstellen zu überfrachten, gebe ich es euch einfach mal mit. Lest mal im ersten Johannesbrief Kapitel 3 und Kapitel 4 und achtet mal drauf, wie oft dort die Aufforderung steht, dass wir einander lieben sollen. Ich nehme nur einen Vers davon raus, den ich heute als Basis für die Predigt nehmen möchte. Dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Gottes, Jesus Christus, glauben, und einander lieben, wie er es uns als Gebot gegeben hat. Dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes, Jesus Christus, glauben und einander lieben, wie er es uns als Gebot gegeben hat. 1. Johannes 3, Vers 23. Wenn wir da noch ein bisschen zurückschlagen und ins Matthäusevangelium reinschauen, auch ein Text, der euch allen vertraut ist, in der Bergpredigt, da geht es nicht nur um die Liebe zu den Geschwistern, sondern geht es zu allen, um die Liebe zu den allen Menschen. Ich sage euch, sagt Jesus da, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun die Zöllner nicht dasselbe? Und wenn ihr allein die Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen, das heißt von den Heiden, dasselbe? Also wir werden in der Bibel mit vielfältigen Anforderungen konfrontiert, was das Thema Liebe angeht. Ich möchte heute Morgen versuchen, zwei Fragen mit euch zu beantworten oder zwei Fragen nachgehen. Das erste, warum ist die Liebe untereinander und zu den anderen überhaupt so wichtig? Und die zweite Frage, wie können wir mit diesen Forderungen umgehen? Ihr kennt mich, ich bin kein großer Freund von Forderungen, seit ich vor 10 Jahren zum ersten Mal, meine ich, wirklich erfasst habe, worum es im Evangelium geht, gehöre ich eigentlich zu denjenigen, die das betonen, dass Gott uns geliebt hat und stehe diesen ganzen Forderungen doch immer etwas, mit Fragezeichen gegenüber. Aber tatsächlich, wir kommen nicht drum rum, wir haben hier Forderungen. Wie können wir mit diesen Forderungen umgehen? Die zweite Frage. Also die erste, warum ist die Liebe überhaupt so wichtig, die Liebe untereinander und zu den Christen? Die Antwort kennt ihr, das möchte ich gar nicht so ausführlich machen. Die erste Antwort liegt auf der Hand, weil Gemeinschaft ohne das, was wir mit dem Wort Liebe beschreiben, einfach gar nicht möglich ist. Weil Vertrauen, weil Zuwendung, weil Wertschätzung und das grundsätzliche Wohlwollen dem anderen gegenüber natürlich fundamental sind für ein harmonisches Miteinander. Ein harmonisches Miteinander, wie es Gott haben möchte, und wie es uns selber ja auch gut tut. Aber das ist nicht neu. Das Zweite, weil Gott selber die Liebe ist. Auch das lesen wir im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 9. Und Johannes wird da sehr deutlich. Er sagt ganz klar, wir können es einfach nicht, gleichzeitig im Einklang mit Gott leben und in der Abgrenzung von den Geschwistern. Wenn jemand sagt, das ist jetzt Zitat, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, und mit hassen an dieser Stelle vom Griechischen ist gar nicht immer nur gemeint, dass ich den verabscheue, da ist auch schon die viel, viel schwächere Form, nämlich dass ich ihn zurücksetze an die zweite oder dritte Stelle, ist auch schon gemeint. Also, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, dann ist er ein Lügner. Starker Tobak. Also wir können nicht gleichzeitig im Einklang mit Gott und in der Abgrenzung von den Geschwistern leben. Und da gibt es aber noch einen dritten Grund, auf den möchte ich hier ein bisschen näher eingehen. Alle neutestamentlichen Verfasser sind sich einig, dass die Gemeinde ihren Auftrag, Gott in der Welt zu bezeugen, nicht erfüllen kann, wenn ihre Beziehungen, und zwar zu den Geschwistern und zu den anderen Menschen, nicht von Liebe geprägt sind. Die Gemeinde kann ihren Auftrag, Gott zu bezeugen, nicht erfüllen, wenn die Beziehungen nicht von Liebe geprägt sind. Das wird in vielen Bibelstellen immer wieder deutlich, gerade im Johannesevangelium, unter anderem im hohenpriesterlichen Gebet. Also das ist das Gebet, das Jesus spricht, nachdem er das letzte Abendessen mit den Jüngern gehalten hat, auf dem Weg zum Garten Gethsemane. Da betet er öffentlich, so dass die Jünger es hören. Und es ist das längste Gebet, das von Jesus überliefert ist. Und in diesem langen Gebet gibt es dann zwei Verse, wo Jesus darum bittet, dass die Jünger eins seien. Und dann heißt es, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und zwei Verse später, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Und schon kurz vorher, zu Beginn dieses letzten Abends mit den Jüngern, wird Jesus fast noch deutlicher. Da sagt er zu den Jüngern, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und dann kommt die Begründung, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Nicht am Fisch auf dem Auto, nicht an den Slogans, sondern dass ihr Liebe untereinander habt. Das hört man schon auch mal anders. Etwa wenn gesagt wird, erst die Mission, dann die Gemeinschaft. Die Menschen außerhalb der Gemeinde müssen gerettet werden und deswegen sind die Beziehungen innerhalb der Gemeinde nachrangig. Das ist ein Trugschluss. Und ich bin extrem froh und dankbar, dass wir das in unserem Leitbild, das ja noch ganz frisch ist, auch so verankert haben. Dass das eine das andere nicht ausschließt, sondern dass es sich gegenseitig bedingt. Diese Trennung von Beziehung, von Gemeinschaftspflege und Mission, die ist schon von dem Ansatz her falsch. Warum? Zeugnis sein ohne Liebe geht nicht, weil Liebe ja genau das ist, was wir bezeugen wollen. Ich sage es nochmal. Zeugnis sein ohne Liebe geht nicht, weil Liebe genau das ist, was wir bezeugen sollen. Ich habe es schon öfters mal erzählt, ich bin ja nun seit vielen, vielen Jahren Christ, seit 83. Was ich am Anfang auf der Straße alles erzählt habe, da schäme ich mich heute noch dafür. Ich habe mal, lasse ich vielleicht kurz einfließen, ich habe tatsächlich mal, wir sind da gestanden, wollten Zeugnis von der Liebe Gottes geben und keiner stehen geblieben und ich habe tatsächlich in die Menge gerufen, sind Sie denn zu feige, mir zuzuhören? Es gibt Dinge, die würde man gerne aus dem Lebenslauf streichen. Also, Zeugnis sein ohne Liebe, das geht nicht, weil Liebe genau das ist, was wir bezeugen wollen. Wir laden ja nicht zu einem Event ein, sondern wir wollen, dass die Menschen die Liebe Gottes erfahren. Und sagen wir es doch ganz deutlich, um die Allmacht und um die Größe Gottes zu offenbaren, braucht er uns nicht. Er braucht uns nicht, um seine Größe zu zeigen. Es bedarf dazu weder besonderer Glaubenshelden, es bedarf auch keiner dynamischen Gemeinde dazu. Das schafft er nämlich ganz allein durch seine Schöpfung, die in einer Weise Zeugnis gibt von der Macht und von der Herrlichkeit Gottes, wie wir es ja gar nicht können. Wenn wir einen Römerbrief reinlesen, Kapitel 1, Vers 18, heißt es, seine Kraft und seine Göttlichkeit wird seit der Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut. Aber um seine Liebe zu offenbaren, da braucht es Menschen, Personen, die in einem gegenüberstehen. Da gibt es Menschen, die auch in Liebe miteinander verbunden sind. Und die Liebe Gottes in ihrem eigenen Leben widerspiegeln. Liebe kann ich nur, das kann ich allein nicht offenbaren. Auch Barmherzigkeit, Gnade kann ich alles nicht alleine offenbaren, da brauche ich ein Gegenüber. Und das ist unsere Aufgabe, die Liebe Gottes zu offenbaren. Und diese Liebe, dürfen wir uns auch nicht blenden lassen, diese Liebe ist weder durch geistreiche Rede noch durch Zeichen und Wunder zu ersetzen. Also es ist nicht so, dass die Bibel die menschliche Vernunft gering achten würde. Auch nicht, wo mein Herz natürlich auch dran hängt, natürlich auch nicht die Fähigkeit zur guten, zur klugen, zur rhetorisch schönen Rede. Das missachtet die Bibel nicht. Ja? Wenn wir in Sprüche reinschauen, heißt es, Wer weisen Herzens ist, wird ein Verständiger genannt. Und ein Vers, den ich super finde, Anmut der Sprache fördert das Lehren. Finde ich toll. Also keine Missachtung von Vernunft, keine Missachtung von Rhetorik, natürlich nicht. Aber es ist nicht die gelehrsame Weisheit, die die Menschen von der Liebe Gottes überzeugt. Meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sagt Paulus. Aber auch Zeichen und Wunder, die das öffentliche Wirken Jesu ja begleitet haben und ja auch nicht nebensächlich sind, sind wirklich nur bedingt dazu geeignet. Dass ein übernatürliches Wirken die Aufmerksamkeit der Menschen erregen kann, sie sogar für eine Zeit lang begeistern kann und fesseln kann, ist natürlich unstrittig. Aber Wunder werden keine Liebe hervorrufen, wenn sie nicht mit einer persönlichen Begegnung mit Jesus einhergehen. Wunder werden keine Liebe hervorrufen, wenn sie nicht mit einer persönlichen Begegnung einhergehen. Wie viele haben von den Broten gegessen und von den Fischen, die Jesus ausgeteilt hat? Haben die Zeichen gesehen, die er getan hat? Und wie wenige sind davon am Ende übrig geblieben? Denken wir an die 10 Aussätzigen. Jesus heilt 10 Aussätzige. 9 davon hat er nie wieder gesehen. Und er fragt sich, ist nur einer geheilt worden? Was Menschen an Christus bindet, sind weder die geistreiche Rede noch die Kraftwirkungen, sondern die persönliche Erfahrung, gesehen, wertgeschätzt und geliebt zu werden. Und das bedeutet wiederum, Liebe entfachen kann nur die Liebe selbst. Liebe entfachen kann nur die Liebe selbst. Und diese Liebe soll an uns erkennbar werden. Jo, das ist ein Anspruch. Weiß nicht, wie es euch damit geht. Ich tue mich vielleicht mit anderen Forderungen, die drinstehen in der Bibel. Diese ganze Rede von der geforderten Liebe kann natürlich jetzt auch, und das war mir auch in der Vorbereitung bewusst, mit jedem neuen Satz und mit jeder weiteren Bibelstelle, und wenn ihr Johannes lest, 1. Johannesbrief, dann habt ihr einen Haufen, mit jeder weiteren Bibelstelle kann das natürlich einen zusätzlichen Stein auf unsere Schultern legen, bis wir immer gebeugter durchs Leben gehen mit dem Gefühl, wir sind Versager, wir schaffen es nicht und wir streichen voller Gram die Segel. Verlangt Gott da nicht zu viel von uns? Müssen wir nicht, auch einer meiner Lieblingsverse, müssen wir nicht Petrus lieber zustimmen, der in Apostelgeschichte 15 diese Tora vom Sinai, dieses Gesetz beschreibt, und da ist ja auch die Liebesverpflichtung drin, als ein Joch, das auf den Hals der Jünger gelegt wird, das weder die Väter noch sie selber zu tragen vermochten bzw. vermögen. Das, was Gott da fordert, ein Joch, das zu schwer ist. Also nochmal, verlangt Gott nicht zu viel von uns? Nun, wenn wir jetzt hingehen und uns aus unserem eigenen Vermögen, aus unserer eigenen Kraft heraus versuchen, Liebe zu produzieren, wenn wir das dann auch weitergeben wollen, ja, dann müssen wir sagen, doch, dann müssen wir die Frage mit Ja beantworten, denn das schaffen wir nicht. Aus eigener Kraft schaffen wir das nicht. Und um das zu erkennen, brauchen wir ja nur einen ehrlichen Blick in unser eigenes Leben zu werfen. Und da werden wir bestätigt finden, was wir auch schon in der Bibel finden, wenn Paulus schreibt, ja, das Wollen ist bei mir vorhanden, leider das Vollbringen des Guten nicht. Wer versucht, diese Liebe aus sich heraus zu erzeugen, der wird zwangsläufig scheitern. Oder einfacher ausgedrückt, kann ich jetzt nur für mich sagen, ich schaffe es einfach nicht, alle anderen zu mögen. Wie gut, dass uns die Bibel dazu auch an keiner Stelle auffordert, diese Liebe von uns aus aufzubringen. Die Bibel macht es immer wieder deutlich, der Mensch ist kein Selbsterzeuger in Sachen Liebe, sondern einfach nur Reflektor. Es geht nicht darum, dass wir mühsam versuchen, in unserem Inneren mit feuchtem Holz und mit nassen Streichhölzern ein Feuer anzuzünden. Sondern es geht darum, dass wir etwas weitergeben von dem, was wir selber erfahren haben. Das darf uns und kann uns schon ziemlich entlasten. Und trotzdem erlebe ich es immer wieder, und ihr vielleicht auch, dass diese Anforderung, Geschwister und sogar Feinde zu lieben, schnell eine Überforderung darstellt. Und wenn das eine Überforderung darstellt, dann hat das nochmal zwei Gründe, auf die ich heute einfach nochmal etwas näher eingehen möchte. Der erste Grund, und das sage ich jetzt ganz ungefiltert, besteht in unserem unreifen Liebesverständnis. in unserem unreifen Liebesverständnis. Wir wissen es alle, unsere Definition des Begriffs Liebe ist ja stark von Filmen, von Märchen, von Romanen geprägt. Tatsächlich aber hat die von Jesus und von seinen Aposteln geprägte Liebe, geforderte Liebe, Entschuldigung, nur sehr wenig mit dieser romantisierten Vorstellung von leidenschaftlicher Zuneigung gemein. Ich will das gar nicht abwerten. Natürlich ist es schön, wenn wir uns in gegenseitiger Anziehung und Sympathie zugetan sind. Aber ich bin fest davon überzeugt, schon Paulus und selbst Jesus war längst nicht jeder Mensch sympathisch, dem die beiden mit Liebe begegnet sind. Was im Neuen Testament als Liebe beschrieben wird, ist ja nicht primär das intensive Gefühl des Verliebtseins, sondern vielmehr das Herzensanliegen, dem anderen um dessen Willen etwas Gutes zu tun. Das Herzensanliegen, dem anderen um dessen Willen etwas Gutes zu tun. Und zwar ohne Hintergedanken und ohne Berechnung, ob sich das für mich selber lohnt. Man kann es kurz ausdrücken, die Liebe schielt weder nach Lohn noch nach Segen. Und jetzt setze ich noch einen drauf. Wenn sie das tut, wenn sie nach Lohn oder nach Segen schielt für sich selber, dann ist es keine Liebe. So klar können wir das sagen. Wenn die Liebe nach Lohn oder nach Segen schielt, was habe ich davon? Was kommt zurück? Wie profitiere ich davon? Dann ist es keine Liebe. Wirkliche Liebe hat das Wohl dessen im Blick, der meine Unterstützung oder der meine Hilfe braucht. Und deswegen ist es wichtig, diesen Begriff der wahren Liebe, ihr kennt es aus den Märchen, ja, der Kuss der wahren Liebe und die wahre Liebe. Diese wahre Liebe, den Begriff, den wir aus diesen Liebesgeschichten kennen, ist wichtig, mit Inhalten zu füllen, die die Bibel uns vorgibt. Und da steckt schon ein Stück Korrektur drin. Wahre Liebe ist nicht die Liebe, die den anderen braucht, um selbst glücklich zu sein. Wahre Liebe ist nicht die Liebe, die den anderen braucht, um selbst glücklich zu sein, sondern die dem anderen Gutes tut, ohne was dafür zu erwarten. Und das bedeutet letztlich nichts anderes als, Liebe ist primär nicht ein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Nicht ein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Und an der Stelle möchte ich gerne einen anderen Text kurz aufleuchten lassen. Der ist euch allen vertraut, deswegen gehe ich im Schweinsgalopp mal durch. Nämlich das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Ihr kennt es. Diejenigen, die es nicht ganz präsent haben, ganz schnell. Ein Mann fällt unter die Räuber auf dem Weg zwischen Jericho und Jerusalem, wird halb tot geprügelt, bleibt auf dem Weg liegen. Zwei Geistliche kommen vorbei, wechseln dezent die Straßenseite, gehen an ihm vorüber. Dann aber kommt ein Samaritaner. Der gehört zu meinem Volk, sage ich mal, dass die Israeliten aus religiösen Gründen tief verachten. Und der Mann sieht diesen Verletzten, wird innerlich bewegt und so innerlich bewegt kümmert er sich um ihn, versorgt seine Wunden, packt ihn auf den Esel, bringt ihn in die nächste Herberge und bezahlt den Aufenthalt so lange, bis der wieder gesund ist. Das ist die Kurzfassung. Der Anlass für dieses Gleichnis, wisst ihr auch alle, lautet, wer ist denn mein Nächster? Ich gebe euch mal meine Kurzantwort drauf. Dein Nächster ist der, der deine Hilfe braucht, weil er sich selbst nicht helfen kann, wäre meine Antwort. Dein Nächster ist der, der deine Hilfe braucht, weil er sich selbst nicht helfen kann. Was uns aber bei diesem Gleichnis oftmals entgeht, ist, dass Jesus ja nicht nur die Frage beantwortet, wer der Nächste ist. Jesus sagt auch was darüber aus, was Liebe ist. Es geht ja um Nächstenliebe. Wie viel Anziehungskraft mag der Verletzte ausgestrahlt haben? Wie viel Bewunderung, wie viel Zuneigung mag er bei dem Samaritaner hervorgerufen haben? Vermutlich keine. Wenn einer halbnackt und tot mit Wunden übersät da liegt, die Attraktivität ist doch sehr eingeschränkt. Und trotzdem hilft er ihm in bemerkenswerter Weise. Warum? Weil die Not ihn berührt, die er da vor Augen hat. Der kann sich keine Rückerstattung seines Geldes erhoffen, dass sich das irgendwie auszahlt oder gar als Investment betrachten. Da kommt bestimmt mehr zurück, als ich gegeben habe. Ich sage jetzt ganz bewusst mal nichts über das Thema Spenden als Investment. Ihr wisst, wie ich darüber denke. Ja? Es handelt sich bei ihm auch nicht um einen Vertrauten oder um einen Freund, mit dem man in Sympathie verbunden ist oder der einem einfach vertraut ist. Wahrscheinlich ist es sogar die einzige Begegnung der beiden. Wir wissen ja nicht mal, ob der Samaritaner den noch angetroffen hat. Vielleicht kam der dann zurück von Jerusalem und der war schon lang weg. Auch möglich. Obwohl alle uns geläufigen Attribute hier fehlen, die wir mit dem Wort Liebe verbinden. Keine Attraktivität, keine Rendite, der wird nicht glücklicher dadurch, der hat nichts davon. Stellt Jesus das als mustergültiges Beispiel für Liebe hin. Deswegen nochmal, beim Liebesgebot geht es nicht darum, dem anderen emotional zugetan zu sein, sich in ihn zu verlieben, sondern um die Bereitschaft, ihm dort zu helfen, wo er Hilfe nötig hat und wo ich ihm helfen kann. Warum gelingt es mir trotzdem immer wieder so schlecht, trotz dieser Erkenntnis, diese Liebe so zu leben? Und die Antwort darauf lautet, also meine Antwort, die ich für mich gefunden habe, weil sich zum gesellschaftlich geprägten Liebesverständnis, das einfach ein anderes ist, häufig auch ein zweifelhaftes Glaubensverständnis gesellt. Ein zweifelhaftes Verständnis darüber, was denn eigentlich Glauben ist. Erinnern wir uns an den Vers in 1. Johannes 3, 23, den wir ganz am Anfang zur Grundlage gemacht haben. Dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es uns als Gebot gegeben hat. Eigentlich ein Doppelgebot. Wir betrachten Glauben ja gerne als ein Gut, über das wir verfügen, das wir hegen, das wir pflegen, an dem wir arbeiten, das wir optimieren, dass wir weiterentwickeln, vergrößern, verbessern. Manchmal ist es schade, dass der Glaube so im Mittelpunkt steht und manchmal, jetzt bin ich mal etwas kritisch, vielleicht weniger der, an den wir glauben. Ja, und manchmal betrachten wir Glauben nicht nur als ein Gut, sondern auch als ein gemeinsames Projekt, an dem wir als Gemeinde auch vielleicht unterwegs sind. Wir planen, wir organisieren, wir marschieren los, wir ergreifen Maßnahmen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Glaube ist im Neuen Testament ein sehr vielschichtiger Begriff, der von den unterschiedlichen Verfassern auch unterschiedliche Aspekte herausgehoben werden. Wenn wir ins Johannesevangelium mal genauer reingucken, stellen wir was ganz Interessantes fest. Nämlich, dass Johannes im ganzen Evangelium Glauben nicht ein einziges Mal als Substantiv verwendet. Der Glaube. Dein Glauben. Ja? Immer spricht er, und es sind 21 Kapitel, immer spricht er vom Glauben als Verb. Wir haben noch damals gelernt, als Tunwort. Kleingeschrieben. Das macht deutlich, dass Glauben nicht etwas ist, was ich habe, über das ich wie ein geistliches Eigenkapital verfüge und das es zu vermehren gilt. Glauben ist auch nichts, was ich Gott vorlege wie ein Empfehlungsschreiben, um in seine Gemeinschaft aufgenommen zu werden oder damit meine Bitten erfüllt werden. Glauben heißt für Johannes loslassen. Sich selber loslassen. Und sich einem anderen anvertrauen. Glauben an Jesus heißt, sich Jesus anvertrauen. Ich vertraue mich Jesus an und ich überlasse mich, meinen Weg und auch mein Schicksal ihm. Wir sind es gewohnt, auch gesellschaftlich gewohnt, uns Ziele zu stecken und alles dafür zu tun, diese zu erreichen. Ist auch nichts grundsätzlich dagegen zu sagen. Aber da fällt uns eine Stelle ein, wo Jesus mit Petrus spricht am See Genezareth. Und da sagt Jesus zu ihm, als du jünger warst, gingst du, wohin du wolltest. Wenn du alt geworden bist, wird dich ein anderer dorthin bringen, wo du nicht hin willst. Genau das ist der Unterschied zwischen unreifem und reifem Glauben. An Jesus glauben, das schließt ein, seine eigenen Ziele, Pläne, Interessen auch mal hinten anzustellen und mich selbst zum Wohl eines anderen zurückzunehmen. Und jetzt merkt ihr die Verbindung, da wird es dann auch ganz klar, warum so ein unreifes Glaubensverständnis, das sich immer ganz mit den eigenen Zielen noch beschäftigt, auch ganz eng mit der fehlenden Bereitschaft verbunden ist, Liebe zu leben. Wo Glauben zum Projekt wird, bleibt Liebe auf der Strecke. Wo Glauben zum Projekt wird, bleibt Liebe auf der Strecke. Und gerade leidenschaftliche Christen, engagierte Christen, sollten und dürfen hier wachsam sein. Wie leicht verliert man bei dieser engagierten Verfolgung eines Ziels Jesus auch mal selber aus den Augen, der ganz unvermittelt auch mal stehen bleibt oder einen anderen Weg nimmt, um sich einzelnen Menschen zuzuwenden, die seiner Hilfe bedürfen. So wie in Jericho. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem und wir wissen, was ihn dort erwartet. Und in Jericho macht er spontan Halt und lädt sich bei Zachäus ein. Oder dort, wo er die ganze Menge aufhält und stoppt und sagt, Moment, stopp, wer hat mich da berührt? Als diese Frau mit Blutfluss ihn anfasst. Oder wo er Stopp macht und sagt, und den Blinden zu sich holt. Er sagt, holt ihn her. Wo er sich in der Mittagshitze mit einer Frau mit einem etwas zweifelhaften Ruf hinsetzt und über wichtige Dinge spricht am Jakobsbrunnen. Es geht in der Nachfolge Jesu und es geht im Leben als Christ nicht darum, schnellstmöglich das Ziel zu erreichen, sondern mit Gott unterwegs zu sein, an seiner Seite. Und deswegen, Nachfolge heißt, Gott legt nicht nur das Ziel fest, sondern er entscheidet auch über die Richtung und er bestimmt das Tempo. Es gibt so eine alte Pastorenkrankheit, wir haben keinen Pastor, deswegen darf ich das sagen. Wenn Pastoren lange im Dienst sind, kann es passieren, dass sie meinen, das sei ihre Aufgabe. Das Ziel festzulegen, die Richtung zu bestimmen und das Tempo, über das Tempo zu entscheiden. Nein, Jesus legt das fest. Und es kann schon mal bedeuten, dass man auch eigene Ziele und Wünsche und auch das, was man manchmal für seine Berufung oder seine Mission hält, zurückzustellen. Ich erzähle mal ganz kurz noch was von mir. Ihr wisst, ich bin seit ungefähr gefühlt 10 Jahren dran, eigentlich 2 Bücher zu schreiben. Ich habe schon hunderte von Seiten geschrieben, auch wieder verworfen. Und ich merke, was für ein Stress das für mich ist, tatsächlich auch in dieser Zeit jetzt Corona-bedingt, Gemeindeleitung ist sehr viel, nicht dazu zu kommen, mal richtig was zu Papier zu bringen. Seit vielen Jahren. Und vielleicht könnt ihr es nachempfinden, ich empfinde es schon als meine Berufung. Ich weiß auch von Gott her, dass das so meine Berufung ist, zu lehren. Und ich möchte es gerne auch in dieser Form tun, dass das, was ich erkannt habe, dass ich das auch schriftlich weitergebe. Es ist wie ein Feuer, das klein gehalten wird in meinem Inneren. Und doch weiß ich, es gibt Zeiten, da muss ich das zurückstellen. Und sagen, nein, jetzt ist nicht der Zeitpunkt. Ich meine, ich bin jetzt 56, ich hoffe, ich schaffe es noch bevor, gut. ja, das gehört auch dazu. Zu sagen, nee, dann geht's mal in eine andere Richtung und dann wartest du jetzt einfach mal. So wie in der Wüste beim Volk Israel. Es ging nie darum, möglichst schnell ins gelobte Land zu kommen. Sonst ging darum, der Wolkensäule zu folgen, wenn sie sich bewegt hat und wenn sie wochenlang an der Stelle geblieben ist, dann halt an der Stelle zu bleiben. Ich möchte nicht wissen, wie viele zu Mose gesagt haben, Mose, wir kennen das Ziel, diese Richtung, komm, weiter geht's. Nein, die Kompassnadel, die uns als Einzelne und als Gemeinde den richtigen Weg weist, ist weder die Effektivität noch die Effizienz. Also Effektivität, wisst ihr, ich erreiche möglichst viel von dem, was ich mir vorgenommen habe. Und Effizienz, möglichst viel Ertrag mit möglichst wenig Aufwand. Es ist weder die Effektivität noch die Effizienz, die uns die Kompassnadel darstellt. Es ist die Liebe. Und diese Sensibilität wünsche ich uns, dass wir spüren, wann wir von unseren Zielen, von unseren Plänen, von unseren Vorhaben abweichen müssen und auch einfach mal einen Moment innehalten müssen, um nicht am Leben und am Nächsten vorbeizugehen. Dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben, das heißt uns ihm anvertrauen und einander lieben, wie er es uns als Gebot gegeben hat. Zur Liebe wie zum Glauben gehört, dass wir von uns wegschauen. Im Glauben auf Jesus, könnte man einfach sagen, und in der Liebe auf den Nächsten. Beim Glauben und auch bei der Liebe geht es darum, dass ich als einer, der selber unfassbar und bedingungslos geliebt ist und sich bedingungslos geliebt weiß, und das ist die Voraussetzung, da geht es darum, dass ich von mir wegsehe und dem anderen diene und so Gottes Liebe bezeuge. Weil der andere es braucht, weil ich es kann und weil Gott sich darüber freut. Amen.